beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Ja, Lieben, ich beginne meine Predigt mal so, wie mein Kollege Thorsten Graf sie am letzten Sonntag in der Bethelkirche in Stuttgart begonnen hat. Das hat mich sehr beeindruckt, das ist Thorsten Graf in der Bethelkirche in Stuttgart. Ihr werdet ihn im November live erleben, dann machen wir Kanzeltausch, er kommt hierher und ich gehe nach Stuttgart, wo ich ja auch häufiger bin. Eigentlich dürfte ich hier heute gar nicht stehen. Der Grund dafür ist simpel, ich habe Schuppenflechte. Keine Angst, diese Hautkrankheit ist nicht ansteckend. Trotzdem dürfte ich nach dem Reinheitsgebot des Ersten Testaments nicht mit euch Gottesdienst feiern. Denn nach 1. Mose 13 gelten Menschen mit einem Hautausschlag wie der Psoriasis als unrein. Und deshalb müsste ich mich nach alttestamentlichem Recht von euch fernhalten. Ich müsste tatsächlich irgendwo draußen im Wald leben und jeden Kontakt mit euch vermeiden. Mit Rasseln und Glöckchen müsste ich auf mich aufmerksam machen und unrein, unrein rufen und euch damit warnen, kommt bloß nicht näher. Aber ihr würdet ohnehin einen großen Bogen um mich machen. Denn nach einem Kontakt mit mir werdet ihr selbst unrein. Auf der Straße würdet ihr darum schnell auf die andere Seite wechseln, wenn ihr mich seht. Niemals würdet ihr mir die Hand geben. Unter keinen Umständen würdet ihr Gottesdienst, geschweige denn Abendmahl mit mir feiern. Aber ihr hättet deswegen kein schlechtes Gewissen. Nein, denn der Glaube würde euer Gewissen beruhigen. Es ist richtig, dass wir Günther ausgrenzen und exkommunizieren. Denn wir machen ja nur das, was Gott von uns will. Vor 2000 Jahren hätte man mit der Diagnose eines Hautausschlags also nicht nur eine Krankheit festgestellt. Die Diagnose kam damals einem Todesurteil gleich. Zum Schutz der Gesunden wurden Menschen wie ich aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Die Angst vor Ansteckung war einfach stärker als die Liebe zum Nächsten. Aber nicht nur ich hätte vor 2000 Jahren im Wald gehaust, wahrscheinlich hätte ich noch viele andere dort getroffen. Manche hätten unter anderen Hautkrankheiten oder schlecht verheilenden Wunden gelitten, aber auch einige Frauen wären dort, weil sie gerade ein Kind entbunden oder ihre Regel hätten. Oder habt ihr vielleicht beim letzten Grillfest das Fleisch von Schwein, Hase oder Strauß genossen? Das wäre euch leider nicht gut bekommen, denn das hätte euch unrein gemacht und vom Gottesdienst ausgeschlossen. Ganz schön heftig, oder? Wenn wir die alttestamentlichen Reinheitsgebote auf heute übertragen würden, dann würden uns noch sehr viel mehr Gründe einfallen, weshalb der Saal heute Morgen nahezu leer wäre. Menschen mit psychischen Krankheiten wären als von Dämonen besessene Menschen ebenso ausgeschlossen. Menschen, die eine unvergebene Sünde mit sich herumtragen, dürften ebenso wenig am kultischen Leben der Gemeinde teilnehmen. Menschen mit anderer geschlechtlicher Orientierung würden schon mal gar nicht zur Tür reinkommen. Und mitarbeiten dürften sie auch nicht. Sie wären nicht bei denen, die Jesus 2 und 2 aussendet, um in der Stadt Reutlingen und Umgebung das Evangelium zu verkündigen und zu leben. Aber Gott sei Dank können wir heute alle miteinander Gottesdienst feiern. Gott sei Dank müssen wir niemandem wegen eines körperlichen Merkmals oder seiner persönlichen Natur, wegen psychischer Schwierigkeiten oder was auch immer aus unserer Gemeinschaft ausschließen. Niemanden. Warum tun wir das nicht mehr? Ist das überhaupt richtig? Schließlich stehen die Reinheitsgebote in der Heiligen Schrift. Ich bin trotzdem überzeugt, es ist richtig, wie wir das machen und es entspricht dem Willen Gottes. Wir Unreinen, wir Unfertigen, wir Sünder, wir sind berufen, miteinander Gott zu loben, Gottesdienst zu feiern und uns senden lassen zu den Menschen. Versammelt um Christus und gesandt zu den Menschen, das ist unser Herbstthema. Und ich habe bewusst diesen Aussendungstext gewählt, den mit der gruppendynamischen Komponente. 2 und 2 sendet Jesus seine Jünger aus. Ich glaube, euch wird genau dasselbe interessieren, was mich so interessiert hat beim Lesen dieses Textes. Wie hat Jesus eigentlich diese Pärchen gebildet? Ich habe ein paar Bilder aus der Gemeinde ausgesucht, wo immer zwei von uns drauf sind. Ich habe es jetzt weggelassen, weil es ist, glaube ich, nicht so gut für uns auf falsche Fährten. Also zwei und zwei sendet Jesus die Jünger aus. Gab es eine Wahl wie beim Straßenfußball? Ihr kennt das ja. Ich nehme den. Oder sagte das Großmaul Petrus gleich, also ich gehe nur mit Johannes. Der stille Mystiker ist eine gute Ergänzung zu mir feurigem Redner. Schauen wir uns das doch mal an. Die Charaktere der Jünger. Ich habe sie gleich mit Farben versehen. So, sie kommen gleich. Genau. Petrus ist ein Roter, das spontane Großmaul. Andreas ist ein Gelber, ein empathischer Fürsprecher. Jakobus, auch ein Roter, der selbstbewusste Donnersohn, so wird er genannt. Johannes, der treue Beter. Philippus, der einladende Gastgeber. Bartholomäus, ein Mystiker, ein in sich gekehrter Unbekannter. Thomas, der genaue Hinterfrager, und der drückt es gerade auf den PowerPoint. Thomas, danke. Nochmal. Matthäus, der lustvolle Genießer. Thomas, der genaue Hinterfrager. Jakobus, Sohn des Alpheus, der Unbekannte, der sich nicht outet. Geht's weiter mit drücken? Genau, nochmal ein. Genau, jawohl. Simon, der Zelot. Zelot heißt Eiferer, also der eifrige Weltverbesserer. Judas Thaddäus, der Bescheidene, der andere wichtiger nimmt als sich selbst. Und schließlich Judas Iskariot, der knauserige Falsche. Erstens glaube ich ja, dass Jesus sehr viel mehr Menschen berufen hat, Männer und Frauen. Diese 12 stehen jetzt erstmal exemplarisch für ganz viele unterschiedliche Charaktere. Temperamente, Stärken, Schwächen. Ich habe mal versucht, nach Lüschers Farbenlehre, ich habe es schon gemerkt, die Farben zuzuordnen. Da gibt es, wie gesagt, rote, blaue, gelbe und grüne Typen und natürlich alle Mischformen dazwischen. Würde mich mal interessieren, ihr seid ja auch jünger. Wisst ihr, was ihr seid? Wer ihr seid? Was für eine Farbe ihr so habt? Ich meine nicht, wenn ein Herr wählen geht, da ist schon klar. Was für eine Farbe habt ihr wohl so? Ja, also die Gelben, wie gesagt, das sind Versöhner, das sind Einfühlsame, die sind für andere da. Die Roten, das sind die haben ganz große Pläne und die setzen sich ein und die haben es ein bisschen schwierig, wenn andere eine andere Meinung haben. Die Blauen, das sind die wirklich zuallererst zu Gott gehen, die in der Stille viel unterwegs sind, in der Versenkung, die ja einfach den Kontakt zu ihm suchen. Oder ja, ihr findet euch vielleicht, ich fände es ganz interessant, wie gesagt, Petrus, typischer Roter, dominant, entschlossen, nach vorne gehend, schlechter Teamplayer, aber er ist der Macher, der Beste natürlich auch und der Vorlaute. Andreas, der Gelbe, kontaktfreudig, kreativ, begeisterungsfähig, aber auch konfliktscheu, ein wenig sprunghaft und oft auch oberflächlich. Also da kann ich euch gleich verraten, ich bin irgendwas zwischen Gelb und Rot, das habt ihr schon gemerkt. Blaue gibt es eine ganze Menge. Menschen mit viel Gefühl, die das Gemeinsame suchen, die verstehen wollen. Oft sind sie etwas zu harmoniebedürftig. Ihre Lösung ist der Konsens, nicht die Durchsetzung des einen Ziels, das sie für richtig halten. Und schließlich die Grünen. Thomas ist ein typischer Vertreter, rational, objektiv, durchaus kritisch und manchmal ein wenig zu sachlich. Schwer zu begeistern, für Visionen ohne wissenschaftliche Berechnung ist er nicht zu haben. Und alle diese Typen, sehen wir auf der nächsten Folie, versammeln sich jetzt um Jesus. Jesus sammelt sie um sie und will mit ihnen die größte Revolution starten. Das kann man jetzt wahrscheinlich ein bisschen schlecht sehen, aber ich habe es einfach mal angedeutet, auch mit den Farben, die die Welt je gesehen haben. Und wir würden sagen, schlechte Wahl, Jesus, oder? Gab es da wirklich keine besseren? Da sind doch ganz schöne Pfeifen drunter. Also im Top-Management würden viele wahrscheinlich keine Chance haben. Paulus kommentiert die Wahl der Mannschaft im 1. Korintherbrief so: Was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Nicht wir sind die, die ganz groß herauskommen. Auch die Jünger haben es ja manchmal versucht, haben dann eine auf den Deckel gekriegt, wer sitzt zur Rechten und wer sitzt zur Linken und solche Geschichten. Gibt es ja einige in der Bibel, die waren also genauso im Fleische wie wir auch. Nicht wir sind es, die groß herauskommen, sondern Jesus, der uns zu Supermännern und Superfrauen macht. Er wurde uns zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Er in uns. Und er hat uns zusammengestellt. Und gemeinsam sendet er uns im großen Team seiner Gemeinde und auch in kleinen Power Groups. In Zweiergruppen, vielleicht auch in anderen Gruppen. Also nochmal die Frage, hat Jesus zu einem Roten zum Ausgleich immer einen Blauen gewählt? Oder kommt es eigentlich darauf gar nicht an? Gott kann aus unserer Unvollkommenheit etwas Großes machen. Entscheidend ist nur, wie wir uns selbst sehen und wie wir einander sehen. Als Kinder und Heranwachsende haben wir oft eine furchtbare Erfahrung gemacht und ich möchte den Pädagogen, der das erfunden hat, nachträglich gerne ohrfeigen. Wir haben im Sportunterricht Mannschaften gewählt. Immer mehr der vermeintlich Guten ging nach links und nach rechts und ganz am Ende standen da zwei, drei arme Tropfe, die keiner haben wollte. Und der Lehrer hat dann gesagt, komm, du nimmst noch den und du nimmst noch den, also den Abfall kannst du auch noch mitnehmen. Im Turnunterricht, war bei euch auch noch so, wurde nach der Größe aufgestellt. Meine Frau stand immer ganz am Ende, die ist 1,55, hat aber eine 1 geturnt im Bodenturnen. Wir werten zuallererst uns selbst. Wir betrachten uns in erster Linie als Mängelwesen. Unsere Schwächen sind uns durchaus bewusst, auch wenn wir sie nicht so gern nach außen tragen und vor den anderen immer ganz gerne gut aussehen wollen. Und wir betrachten den anderen oft nicht mit den Augen der Liebe, sondern mit den Augen des Neids und der Missgunst. Wir versuchen Fehler am anderen zu entdecken, damit wir im Vergleich gut aussehen. Danke, dass ich nicht so bin wie dieser. Wir haben es neulich in der Predigt gehört, der Pharisäer und der Zöllner im Tempel. Wenn ich mir die anschaue, bin ich doch gar nicht so schlecht, oder? Es gibt doch viel Schlechtere als mich, die hier sitzen. Wir beziehen unseren Selbstwert durch den Vergleich. Und der Vergleich, glaubt mir, ist der Anfang allen Unglücks. Wie sehen wir einander? Was fällt uns ins Auge? Wie seht ihr zum Beispiel die, die zum Segnen nach vorne gehen, im Gottesdienst oder danach? Als Menschen mit Lebensproblemen oder als solche, die gesegnet werden wollen für ein kleines oder großes Anliegen, egal. Schauen wir einander mit misstrauischen Augen oder mit liebevollen Augen an. Meine Frau ist neulich in Stuttgart zum Segnen nach vorne gegangen im Segnungsgottesdienst und sie wurde von zwei Menschen hinterher angesprochen, die fragten, ob es denn ganz schlimm wäre mit dem Günther. Der kommt ja nicht mehr. Wisst ihr, was ich damit sagen will? Ich habe das 1000 Mal erzählt, dass ich in Reutlingen arbeite, das haben sie halt wieder vergessen. Aber Conny geht nach vorne und sie ist allein. Und die Fantasie fängt an zu laufen. Bei vielen läuft sie jetzt weiter, die sie nicht angesprochen haben. Und ich finde es so entscheidend, wie wir auf den anderen gucken. Wir sind eine gemeinsame Dienstgemeinschaft und wir sind berufen worden, die Welt auf den Kopf zu stellen, nichts weniger. Wir alle hier, so toll und so mangelhaft wir uns selbst und einander auch empfinden mögen. Schauen wir uns also zuerst einmal an, wie die Jünger vor Jesus standen, bevor sie auf ihre Mission geschickt wurden. Er rief die 12 zu sich und sandte sie aus, jeweils 2 zusammen. Und er gab ihnen was mit. Und wir haben gesagt, ganz wenig. Du hast gesagt, nur ein Stab, ein Stecken. Nee, nee. Er gab ihnen die Vollmacht mit, die unreinen Geister auszutreiben. Das war ihr Marschgepäck. Und er gebot ihnen, außer einem Wanderstab nichts auf den Weg mitzunehmen, kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd, wäre mir schwer gefallen, und an den Füßen nur Sandalen. Seitdem heißen Sandalen ja auch spöttisch Jesuslatschen, aber ganz im Ernst, zwei Dinge sind Jesus ganz wichtig. Erstens, keiner soll alleine gehen. Niemand ist so perfekt, als dass er die Unterstützung des anderen nicht nötig hätte. Wir sind auf Ergänzung angewiesen. Es gibt keine Einzelkämpfer im Reich Gottes. Gemeinde und Mission funktioniert nur als Ganzes. Niemals kann die Hand zum Fuß oder das Auge zum Ohr sagen, ich brauche dich nicht. Doch, ich brauche dich, gerade dich. Du bist von Gott in unsere Gemeinschaft berufen und gestellt worden, damit wir ein ganzer lebendiger Organismus sind, der Leib Christi. Der funktioniert nur mit uns allen zusammen. Zweitens, was die Jünger dabei hatten, war materiell dürftig. Sie gingen im totalen Angewiesensein auf Gott und die Menschen, wie Jesus selbst. Er war selbst ein armer Wanderprediger, mehr nicht. Nicht hoch zu Ross. Alles, was sie bei sich hatten, außer dem, was sie am Leib trugen, war eben die Vollmacht über die unreinen Geister, die er ihnen selbst gegeben hatte. Die unreinen Geister, das sind die Mächte, die immer wieder von uns Besitz ergreifen möchten. Die sagen, du bist schlecht, du bist böse, du bist unwürdig, du bist nichts wert. Diese Geister lernen die Jünger zu beherrschen, zu bannen. Diese Geister, die uns unseren Unwert vor Augen führen wollen, sind wahrhaft satanisch. Und sie weichen eben nicht vor Geld, vor schönen Klamotten, vor Statussymbolen, ja nicht einmal vor Bildung, Intelligenz und Karriere. Auch ein Daimler und das eigene Haus beeindrucken diese Geister wenig. Diese Geister weichen nur vor der unbedingten Annahme durch Gott selbst. Dem haben sie nichts entgegenzusetzen. Keine Chance. Ich bin sicher, dieser Exorzismus, diese Austreibung der Geister, die uns in unserem Selbstwert niedermachen wollen, der ist an den Jüngern geschehen, bevor sie losgegangen sind. Darum gehen sie mit fast nichts in der Hand und auf dem Rücken los. Mit der Vollmacht Jesu, mit der brennenden, bedingungslosen Liebe im Herzen. Zu Gott, zu den Menschen und zu sich selbst. Sie haben es gelernt, sich zu lieben und sich anzunehmen, wie sie sind. Rot, blau, grün, gelb, mit Schuppenflechte und unvollkommener Figur, mit psychischen Problemen und körperlichen Gebrechen. Mit Wurzelsünden wie Neid und Geiz und Gier, mit Persönlichkeitsstörungen und allem anderen, was uns an Unvollkommenheiten noch so einfallen mag, wenn wir mal uns wieder in einer stillen Stunde selbst begegnen. Manchmal meiden wir das ja auch gerne. Ich sehe sie aufbrechen, zwei Gestalten, ohne Gepäck, ohne Lebensversicherung. Nur ein Stecken in der Hand, der im dunklen Tal trösten soll. Und der Liebe im Herzen und der Vollmacht, die ihnen verliehen wurde, die aber auch nicht zu ihrem Besitz zählt, Vorsicht. Sie ist ihnen nur für die Aufgabe geliehen worden. Die 12 machen sich auf den Weg und rufen die Menschen zur Umkehr auf. Sie treiben viele Dämonen aus und salben viele Kranke mit Öl und heilen sie. Sie predigten und sie heilten mit dem dürftigen Handwerkszeug, das sie hatten. Ohne Großveranstaltung, ohne therapeutische oder theologische Ausbildung, ohne Marketingstrategie. Vielleicht hatten sie nicht mal einen Flyer. Ich vermute, nein, kein Flyer diesmal. Nur sich und die Vollmacht. Gesandt zu den Menschen, schlicht menschlich, in der persönlichen Begegnung überzeugend, in Wort und Tat, in der Verkündigung des Evangeliums, des Reiches Gottes, in der psychischen und körperlichen Heilung, Mission und Diakonie. Und mit dieser Nachricht gehen sie nicht auf den Marktplatz, sie gehen in die Häuser. Persönliche Begegnung. Und wenn die sie da nicht haben wollen, dann gehen sie weiter und schütteln den Staub von den Füßen. Wenn wir uns aufmachen wollen zu den Menschen, dann höre ich immer wieder aus der Gemeinde, wir sind noch nicht so weit. Wir müssen erst noch besser werden, frömmer, perfekter. Wir brauchen noch Schulung und Trockentraining. Dummes Zeug. Der Amerikaner würde sagen Bullshit, aber das darf man nicht sagen. Dummes Zeug. Was wir brauchen, haben wir. Wir haben Christus erfahren. Wir haben Befreiung erlebt von unserer Selbstsucht. Wir haben die Liebe zu Gott, zu den Menschen und zu uns selbst ins Herz gelegt bekommen. Wir haben die unreinen Geister gebannt. Und jetzt können wir gehen. Diese Liebe hineintragen in die Häuser dieser Stadt, in unsere Umgebung, unsere Nachbarschaft, in unsere Betriebe und in unsere Schulen. Es wird nicht immer gelingen. Oder nur bruchstückhaft. Aber das ist nicht schlimm. Ich habe neulich beim Besuch eines lieben Freundes in Berlin ein Plakat entdeckt und ich habe es fotografiert, weil es mir so gut gefallen hat. Ever tried, ever failed, no matter, try again, fail better. Stammt von Samuel Beckett. Immer probiert, immer versagt. Macht nichts. Probier's nochmal, versage nochmal, versage besser. Und dann ist mir was eingefallen von Martin Luther, habe ich drunter geschrieben, sündigt tapfer. Und dazu passt der Schweizer Reformator Huldrych Zwingli, tut um Gottes Willen etwas Tapferes. Nochmal, genau. Genau, tut um Gottes Willen etwas Tapferes. Das ist Mission. Im Hingehen, im Wissen, dass wir auch versagen werden, dass wir nicht perfekt sind, dass es nicht immer gelungen wird, dass wir auch mal den Staub von den Füßen schütteln müssen, weil wir nicht ankommen bei den Leuten. Ihr Lieben, ich möchte euch zum Wagnis der Liebe und zum Risiko des Fallens und Wiederaufstehens provozieren. Ich tue das mit Worten von Paul Tillich. Wer wagt und scheitert, dem kann Vergebung zuteil werden. Aber wer niemals ein Wagnis auf sich nimmt und niemals fehlgeht, der verfehlt sein Leben. Das ist der, der zu Hause sitzen bleibt. Ihm wird nicht vergeben, denn er weiß nicht, dass er der Vergebung bedarf. Darum wagt es euch nicht, der Welt, wie sie ist, anzupassen, sondern habt den Mut, sie zu verwandeln im Geist und in der Kraft der Liebe, erst in euch selbst, dann in der Welt. Das sind die bösen Geister, die wir austreiben dürfen im Namen Jesu. Rise and fall, aufstehen und fallen, ein lebenslanger Kampf.